Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch in dieser Woche gibt es einen neuen und brandaktuellen Reise vor neun Podcast. Und ihr werdet euch wahrscheinlich ein bisschen wundern, dass ihr da zuallererst meine Stimme hört. Die Ursache ist dafür, dass wir eine kleine Rollenumstellung für den aktuellen Podcast gemacht haben, aber dazu später mehr. Erst einmal möchte ich herzlich begrüßen Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Ja, und ich sag Hallo zu unserem Chefredakteur von Reise von Neun, Christian Schmicke, und übergebe dir jetzt wieder den Staffelstab.
Genau, das ist ja mindestens der dritte Podcast, den wir jetzt schon während einer ziemlichen Wärmewelle hier machen. Und ganz lustige Anekdote, die in der vergangenen Woche herauskam, ist, dass tatsächlich eine Veranstaltung der London Climate Action Week, die sich genau mit extremer Hitze und solchen klimatischen Veränderungen befasst, die an der London School of Economics stattfinden sollte, nicht stattfinden sollte. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, warum? Wegen extremer Hitze. Ich dachte erst, ich hätte das im Postillon gelesen, aber es war eine zuverlässige Agenturmeldung. Aber jetzt zu den eigentlichen Themen unseres aktuellen Podcasts. Liebe Sabrina, du hast mit jemand ganz Besonderem gesprochen und das auch über ein nicht unwichtiges Thema. Worum ging's und mit wem hast du geredet?
Ja, ich war bei den VIR Innovationstagen, wie du ja auch, und da gab es nach dem Einstieg vom Vorstand Michi Buller dann unter anderem Florian Bauhuber auf der Bühne, der ja nicht nur für Realizing Progress steht, sondern vor allem Impulse for Travel und dem Manifest 2030. Das hat er da vorgestellt. Da gibt es 8 ganz wichtige Punkte, die aus der Branche heraus, glaube ich, auch aufgearbeitet und ausgearbeitet wurden. Und ich habe mir dann die Zeit genommen. Wir haben uns da so ein bisschen ans Wasser gesetzt in der Mittagssonne und haben darüber gesprochen, was eigentlich das Manifest 2030 sein soll, warum es das braucht, wie die Resonanz ist und welche vielleicht doch ziemlich wichtige Geschäftsidee noch fehlt in dieser Branche.
Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Florian, heute mache ich den Talk einfach deswegen, weil wir hier gerade am Wasser in Berlin sitzen. Die VIR Innovationstage sind losgegangen und ich glaube, so dringend wie noch nie ist es ratsam, in die Zukunft zu blicken. Und da warst du auch auf der Bühne gleich am Anfang nach Michi Buller und durftest mit über das Manifest sprechen, das 2030 ins Auge gefasst hat. Erstmal schön, dass du auch die Zeit gefunden hast für unser kleines Gespräch hier am Wasser.
Ja, natürlich, sehr gerne. Uns liegt ja das Thema Zukunft des Tourismus am Herzen und dementsprechend ist es auch wichtig, dass unser Impulse for Travel Manifest in der Branche Sichtbarkeit bekommt, dass das gemeinsam erarbeitete Zielbild auch in der Branche Resonanz kriegt, und deswegen freut es mich sehr, dass wir dazu sprechen.
Wer sich damit jetzt noch nie auseinandergesetzt hat und keine Ahnung hat, was ist das Impulse for Travel Manifest?
Das Impulse for Travel Manifest ist eine Einladung an die Branche, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Wir haben schon das zweite Mal nach 2020 uns eine Vision gegeben, den Tourismus als Zukunfts- und Lebensraumgestalter zu etablieren, also eine aktive Rolle einzunehmen in der Gestaltung nicht nur des Tourismus, sondern auch unserer Lebensräume. Und wir haben da 8 Aspekte erarbeitet, 8 Stellschrauben, mit denen wir tätig werden können. Und diese 8 Stellschrauben kann jeder Akteur in der Branche auch für sich benutzen, für sein Unternehmen, für seine Aufgaben, um am Ende ja ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Woher kommt der Impuls, vielleicht auch von euch, dass es so ein Manifest überhaupt braucht?
Ja, wir haben in den letzten 20 Jahren, seitdem wir in der Branche arbeiten, sowohl für den Destinationsbereich als auch für den Touristikbereich, immer festgestellt, dass die Branchenakteure sehr stark in ihrem eigenen Saft köcheln, dass es dass die Verbände ihren eigenen Teil bearbeiten, dass die Branche sehr fragmentiert ist, aber dass ein gemeinsames Zielbild fehlt, dass auch die Politik es nicht schafft, jedenfalls in Deutschland, in Österreich sieht's gerade schon ein bisschen besser aus, dass wir wirklich auf nationaler Ebene es nicht schaffen, Strategien zu erarbeiten, die wirkliche Zielbilder sind und nicht nur Maßnahmenkataloge. Und deswegen, weil wir die Branche lieben, weil wir gern mit der Branche arbeiten und ihr auch gern eine Zukunft geben wollen, deswegen hießen wir Long Tourismus Zukunft, ist es für uns schon essentiell, der Branche auch Instrumente an die Hand zu geben. Ja, mit der Branche gemeinsam auch dieses Zielbild zu erarbeiten, weil wir wollen am Ende einen funktionierenden Tourismus. Wir wollen eine funktionierende Branche. Wir lieben das, was wir tun. Und umso wichtiger ist, dass man in solchen Krisenzeiten auch wirklich aktiv etwas dagegen tut. Und das ist eben unser Beitrag. Ja.
Wer hat denn jetzt dieses Manifest erarbeitet?
Also grundsätzlich den Lead für das Projekt hatten der VER und wir, Realizing Progress. In dem Manifest selbst haben wir in 12 Branchensegmenten gearbeitet und haben mit unterschiedlichen Akteuren in der Branche geredet und haben so das Stimmungsbild der Branchensegmente aufgenommen. Plus es gab noch einen mehrtägigen Workshop in Leipzig, wo man mit 30 Akteuren aus unterschiedlichen Segmenten des Tourismus wirklich an den Inhalten des Manifests gearbeitet haben. Das wurde dann im Nachlauf auch diesen Akteuren nochmal zugesendet zur Überarbeitung. So als hatten diese 30 Akteure waren so das Kernarbeitsteam, die einfach auf der inhaltlichen Ebene ihren Beitrag geleistet haben.
So, und jetzt lass uns doch mal einsteigen. Du hast gesagt, es sind 8 Punkte, die dann herausgearbeitet wurden. Und vielleicht magst du sie mal uns ganz kurz erläutern.
Oh, ja, gerne. Aber das wird lang. Nein, ich versuche es so kurz wie möglich. Grundsätzlich sind diese 8 Aspekte bereits beim alten Manifest, das wir 2020 während Corona erarbeitet haben, entstanden. Das heißt, diese 8 grundlegenden Aspekte sind jetzt in 2030 nicht neu, sondern wir haben sie nur noch mal konkretisiert. Wir haben sie erweitert und der Zeit angepasst, weil die grundsätzlichen Leitlinien bereits 2020 während Corona ersichtlich waren. Und die ersten 2 Aspekte kann man, glaube ich, ja relativ gut zusammenfassen. Tourismus ist Zukunftsraumgestalter 2030 und Nachhaltigkeit und Wertschätzung als Chance für zukunftsfähiges Handeln sind 2 Aspekte, die sie eben sehr stark darauf abzielen, dass wir aktiv tätig sein müssen, dass wir uns als Akteure im Raum bewegen müssen, nicht nur unser Segment betrachten müssen, sondern auch die Wirkung unseres Handelns in den Blick nehmen müssen und am Ende verstehen müssen, dass wir die Ressourcen dieser Welt nicht ausnutzen können als Tourismusbranche, sondern auch dem System etwas zurückgeben müssen und eine aktive Rolle einnehmen müssen, weil wir sonst eben eine Riesendelle in unserem System bekommen und wir als Branche unter diesem Imageverlust einfach leiden. Ich sage immer gerne, wir sind auf dem Weg zur Zigarette des 21. Jahrhunderts zu werden. Wir tragen in vielen Bereichen sehr massiv dazu bei, dass bestimmte Krisen sich ja noch verschärfen und das merken wir am Ende auch an unserem Image und unserer Wahrnehmung im System. Und auch wenn wir solche Begriffe wie Nachhaltigkeit vielleicht nicht mehr hören wollen, weil der Begriff verbraucht ist oder politisch gerade kein Singsong ist, aber wir brauchen am Ende eine Zukunftsfähigkeit für unsere Branche und deswegen müssen wir da sehr bewusst auch agieren. Der dritte Aspekt, die konsequente Wertorientierung als Basis für die Marktausrichtung. Hier ist der zentrale Punkt, dass wir Werte und nur bestimmte Werte mit Leben füllen müssen, sodass wir am Ende auch die Wertschöpfung nach oben treiben können. Unsere Branche ist seit jeher hat das Problem, dass wir uns sehr stark über den Preis verkaufen, aber dass die Branche eigentlich nie gelernt hat, auch Werte als aktiven Baustein in die Kommunikation zu integrieren, aber das braucht es, um am Ende auch wirklich die notwendige Wertschöpfung auch zu produzieren, um wettbewerbsfähig zu sein. dann haben wir die echte Offenheit und Vernetzung als Innovationsmotor. Unsere Branche köchelt, wie gesagt, sehr gern im eigenen Saft und es wäre wichtig, dass wir über die Branchengrenzen hinausgehen. Unser Wettbewerb sitzt nicht in der Branche, sondern er sitzt darüber hinaus und wir müssen an der Stelle es wirklich schaffen, dass wir offener werden, dass wir innerhalb der Branche eher das als Co-Opetition sehen und nicht als als rein Wettbewerb, sondern wir müssen zusammenarbeiten, um den großen Transformationen unserer Zeit da gerecht werden zu können. Und was, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, die KI disruptiert uns wirklich massiv und die wir sollten aber darauf achten, dass wir die neuen soziotechnischen Konstellationen, das ist der fünfte Aspekt, auch so gestalten, dass wir unsere Rolle als menschenfreundliche Branche und menschenzugewandte Branche auch gerecht werden können. Technische Agenten werden viele Teilbereiche unserer Branche, vor allem in der Touristik, wo wir jahrelang fest definierte Prozesse perfektioniert haben. Das ist perfekt für die KI, da wird die KI Prozesse sehr gut abbilden können. Aber was bleibt am Ende des Tages? Was differenziert uns in unserem Angebot? Da wird sehr drauf ankommen, wie wir auch die Beziehungen zwischen Mensch und Technik in einer Symbiotic Intelligence gestalten. Dann die letzten drei Aspekte, die neuen Arbeits- und Reiseformen. Wir haben während Corona gesehen, dass das Thema Workation oder das Thema Remote-Arbeit sehr präsent wurde. Es wird sich aber, also wir haben auch erlebt, dass das auch zu Auswüchsen gekommen ist, die vielleicht gar nicht so sinnstiftend fürs System und auch für die Gesamtbranche sind. Und wir nehmen wahr, dass es hier eine Veränderung gibt, geht in Richtung modusbasiertes Arbeiten. Also, dass wir nicht immer gleichzeitig arbeiten und reisen, sondern dass wir beim Reisen von den unterschiedlichen Modi wechseln. Wir haben Arbeitszeiten und dann haben wir wieder wirkliche Freizeiten. Und dieses modusbasierte Arbeiten wird da der große Trend sein, der uns zukünftig beschäftigen wird. Und wir werden auch auf die Marktveränderung reagieren müssen. Der klassische Massentourismus wird vielleicht nicht mehr so funktionieren oder wir brauchen neue Formen des Massentourismus, die dann auch eben nachhaltiger sind, zukunftsorientierter sind oder die auch in neue Räume gehen, weil das Mittelmeer als Badewanne vielleicht nicht mehr wegen des Klimawandels funktioniert. Dann haben wir noch die Mitarbeitenden als tragende Säule des Wandels. Mitarbeiter sind der zentrale Aspekt, wurden aber in unserer Branche sehr lange vernachlässigt. Also wir haben schon einen Braindrain erlebt in unserer Branche, dass die guten Leute in ganz vielen Segmenten, wenn wir sie ausgebildet haben, wenn wir sie fit gemacht haben, dann unsere Branche verlassen haben. Und wir müssen schaffen, dass wir wieder attraktiv werden für Humankapital. Und dazu zählen die anderen Aspekte, die ich gerade vorgestellt habe, die sind da enorm wichtig und spielen da eine zentrale Rolle. Es gibt aber, glaube ich, ein grundsätzliches Haltungsproblem bei uns in der Branche. Und da müssen wir in vielen Bereichen, in der Gastronomie, in der Hotellerie, aber auch in anderen Segmenten schon ganz bewusst darüber nachdenken, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um. Und der letzte Aspekt ist vor dem Hintergrund des Einflusses aufs Regulationsregime schon sehr wichtig. Der Tourismus als politischer Gestalter und Berater. 2020 während Corona waren wir sehr eng an der Politik und haben es gut geschafft, Einfluss zu nehmen auf die politischen Entscheidungen. Das hat sich seit Corona eher abgekühlt. Wir sind da nicht mehr so im Fokus der Politik. Aber es wäre enorm wichtig, wenn wir einen zukunftsfähigen Tourismus haben wollen, dass wir dort mit einer Stimme sprechen und dass die Verbände ihre Animositäten überwinden und dass wir gemeinschaftlich da handeln, tätig werden und auch der Politik ein gemeinsames Zielbild kommunizieren.
Wann wurde dieses Manifest denn veröffentlicht?
Das Manifest wurde im Februar 2026 veröffentlicht, also Anfang dieses Jahres. Im letzten Jahr haben wir es erarbeitet, also 2025 erarbeitet.
Hast du eine Ahnung, wie viele Lebensstunden von dir da drin stecken?
Ich schreibe meine Stunden nicht auf, aber ich würde es mal eher auf die Zeit rechnen, die jetzt wir als Akteure hinein also jetzt bei Realizing Progress und dem VER hineingesteckt haben, über die Gestaltung, ja, sicher mehrere hundert Stunden, die da drinstecken, ja.
Wie ist da die Resonanz gewesen? Was passierte denn nach der Veröffentlichung?
Also ich, 2020, als wir das letzte Manifest veröffentlicht haben, war die Resonanz eine andere. Dieses Jahr war man ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht über die Resonanz. 2020 hatten viele Menschen Zeit, über die Zukunft nachzudenken und haben sich ja die Zeit gegeben. Das erleben wir gerade nicht. Gerade sind viele sehr in ihrem Tunnel und mit ihren eigenen Problemen und Herausforderungen beschäftigt und schaffen es nicht, mal die Vogelperspektive einzunehmen oder einen Schritt zurückzutreten und bewusst mal auf das große Ganze zu schauen. Da ist der Resonanzboden gerade nicht deutlich schwieriger, sagen wir es mal so. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir darüber reden können und dass auch die Medien das Thema jetzt aufgreifen, auch dank des VERs, der nochmal dem Ganzen im Rahmen der Online-Innovationstage eine Bühne gegeben hat, weil wir schon einen Unterschied merken zu dem während Corona. Während Corona waren die Zukunftsängste so groß und vielleicht Zeit und Raum so groß, dass der Resonanzboden da war. Aktuell geht es im Alltag schon sehr unter. Ja.
Aber woran glaubst du, liegt das? Ist es einfach so, weil der Druck nicht so da ist oder noch nicht? Oder weil man sich denkt, na, uns geht's ja eigentlich verhältnismäßig eh gut und man ist in seinem Doing, schaut, dass die Zahlen stimmen und verliert vielleicht als Branche was aus dem Blick?
Ich glaube, dass das ein vielschichtiges Phänomen ist. Es gibt Branchensegmente, die einfach auch gut funktionieren, die eher mit anderen Herausforderungen kämpfen, als sich jetzt tatsächlich über die Zukunft Gedanken zu machen. Dann gibt's Akteure, die einfach nur in ihrem Gäu ihre Perspektive haben und auch gar nicht es schaffen, sich daraus zu lösen und das große Ganze zu sehen, die einfach im Hier und Jetzt den Gast servicieren müssen, im Hier und Jetzt ihre Probleme lösen müssen. Und Corona war eine Zäsur, da war alles auf Null gestellt. Ja, da hatten alle auch mal Zeit und Raum, und das ist, glaube ich, gerade der große Faktor. Das fehlt einfach gerade, Zeit und Raum zu nehmen, über die großen Herausforderungen nachzudenken, weil jeder im Alltag gefangen ist. Ja. Und die Omnikrisen auch im Minutentakt auf die Akteure einprasseln, und wenn es an einer Front vielleicht mal ein bisschen ruhiger wird, kommt woanders ein neuer Einschlag her. Und das beschleunigt die Welt, ja. Und da dann rauszukommen und den Kopf zu heben, ist einfach auch super schwer, ja.
2030, was sollte bis dahin deiner Meinung nach garantiert nicht aus den Augen verloren werden?
Wow, eine sehr, das ist die Gretchenfrage. Weil ähnlich wie wir viele Multikrisen haben, haben wir gleichzeitig auch viele Dinge, die im Blick behalten werden sollten. Was natürlich ein wirklich zentraler Einflussfaktor für die Branche ist, ist die Transformation, die jetzt mit dem Thema KI einhergeht. Da wer das gerade unterschätzt und es nicht versteht, dass das unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir Reisen buchen, suchen und am Ende auch durchführen, verändert, der hat den Bus nicht kommen sehen, oder der wird einfach nimmer existieren. Also das Thema KI-Agenten, Transformation der Organisationen durch KI-Agenten ist sicher gerade eins der großen Transformationsthemen. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit, ja, da gibt's gerade eine neue EMCO-Richtlinie. Ich weiß nicht, ob euch das allen und den Zuhörern allen was sagt, dass die Kommunikation zum Thema Nachhaltigkeit gerade ganz massiv verändert und ab Anfang September in Kraft tritt und am Ende die Art und Weise, wie wir über Nachhaltigkeit reden dürfen, nochmal massiv transformiert. Was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass wir unsere Nachhaltigkeitsprozesse komplett neu denken wollen, wenn wir glaubwürdig vermitteln wollen, dass wir nachhaltiger sind als vielleicht andere Akteure am Markt. Also das Thema ist auch nicht weg, auch wenn es vielleicht vom politischen Radar weg ist. Wir müssen am Ende auch nachhaltiger handeln. Und das dritte Transformationsthema ist wirklich das Thema strategische Entgrenzung der Branche. Der Tourismus, wenn er sich als eigene Disziplin versteht und nur abgegrenzt versteht als eigener Kosmos, wird scheitern. Die Grenzen des Tourismus weichen total auf. Ja, das Reiseverhalten in Richtung Blended Learning verändert sich komplett. Wann ist jemand ein Gast und wann ist jemand kein Gast? Wann ist jemand ein Maisgast und wann ist er ein normaler Gast? Wann ist er Einwohner auf Zeit? Wann ist er Einwohner? Was heißt das für die Gestaltung von Leben? Ja, an der Stelle, glaube ich, muss sich der Tourismus wirklich massiv auch strategisch öffnen und überlegen, wo es da neue Themenfelder gibt, wo in Richtung Gesundheit, in Richtung Longevity, in Richtung Mobilität, wo wir einfach uns als eine Branche mit anderen Akteuren verstehen müssen und nicht nur als Touristik oder als Destinationsvertreter. Wenn wir da im eigenen Saft köcheln, dann werden wir die Krisen dieser Zeit nicht managen können.
Du hast den Blick ja sehr geschärft, Florian. Das heißt, du hast von außen auch nochmal die Möglichkeit, auf diese Branche zu gucken. Wenn du ein Unternehmen jetzt gründen könntest, ohne zu sagen, es geht um Geld oder eine Rechtsform ist jetzt gerade wichtig, wo würdest du sagen, fehlt gerade etwas, was man vielleicht bräuchte in der Branche, um dann nochmal vielleicht gerade im Hinblick auf eure 8 Punkte, aber auch auf 2030 zu gucken?
Ja, wir nehmen so alle 3-4 Monate in Co-Vocations uns genau diese Frage vor. Also was ist das, das es als Produktideen bräuchte in der Branche und was muss man heute vielleicht denken, um in 3 bis 5 Jahren relevant zu sein, zukunftsfähig zu sein? Und also wir waren jetzt zum Beispiel gerade vor 3 Wochen in Nürnberg bei einer Co-Vocation und haben uns ganz explizit mit dem ganzen Agentic-Bereich auseinandergesetzt, also welche Konsequenzen sich denn aus diesem Agentic-Bereich für die Branche ergeben und welche Produkte es da braucht. Da sind 33 Produktideen entstanden, die wir gerade intern validieren und wo wir gerade überlegen, welche derjenigen wir selbst verfolgen, also wo wir selber in die Produktentwicklung gehen und welche derjenigen wir unseren Kunden in den Beratungsprojekten an die Hand geben. Also die Perspektive ist definitiv da und ich glaube, es gab noch nie, jedenfalls nicht in den 20 Jahren, seitdem ich diesen Beratung mache, so einen Möglichkeitsraum wie gerade wirklich tätig zu werden, weil man eben mit den Möglichkeiten, die jetzt der ganze KI-Bereich uns bietet, sehr schnell auch ein Proof of Concept bauen kann, ein POC bauen kann, einen ersten Testballon bauen kann, den man sofort am Markt testen kann, evaluieren kann, visualisieren kann. Nicht wie früher, wo man vielleicht dann einen Designer braucht hat, einen Programmierer braucht hat, um die ersten Scribbles zu entwickeln, man heute sehr schnell in der Testphase gehen kann. Und das ist natürlich für jemanden, der Veränderung liebt und der Ideen entwickeln liebt, ein wunderbares Spielfeld. Ich konnte jetzt leider nicht die konkrete unsere besten Ideen gerade verraten. Das musst verstehen, das muss nur ein bisschen inkognito bleiben. Die Hauptherausforderung ist auch das Kopieren von Ideen ist einfacher geworden. Ja,
weil ich habe schon gemerkt, dass du mir ausweichst.
Geschwindigkeit ist ein zentraler Faktor. Ja, keine Frage, wer gerade schnell ist, wer gerade die Dinge auf den Markt bringt, wer als Erster die Dinge auf den Markt bringt, hat einen systemischen Vorteil, weil die Ideen zu schützen, etwas wirklich, also nachzubauen geht eigentlich sehr, sehr, sehr schnell.
Okay, dann letzte und Abschlussfrage, lieber Florian, nachdem du uns leider das Geschäftsmodell der Zukunft nicht verraten magst. Schade eigentlich. Euer Manifest nochmal, um damit auch den Kreis zu schließen. Was würdest du dir denn wünschen? Das Jahr ist ja noch nicht rum. Wir haben ja noch ein paar Monate in diesem Jahr 26. Seit Februar ist es eben veröffentlicht. Was würdest du dir wünschen als Resonanz noch, was bis Ende des Jahres vielleicht aus der Branche dazu noch kommen sollte?
Also wir würden uns natürlich freuen, wenn wir noch auf mehr Veranstaltungen über das Manifest und über das Zielbild reden dürften. Das wäre toll. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn noch mehr Verbände sich auf den Zug aufspringen und sich als Unterstützer outen des Manifests, dass wir über die Verbände auch noch mit mehr politischen Akteuren in den Dialog kommen, dass die Politik auch noch mehr versteht, was das Manifest ist, was es soll und was das ihr, der Politik auch hilft. Das wären so die wichtigsten Dinge, ja.
Dann sind wir sehr gespannt, wo wir uns wiedersehen und was alles passiert. Lieben Dank, lieber Florian.
Danke dir.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.